Marc Thomann und ich kämpfen uns durch das Strafbefehlsverfahren. Ich möchte dich mit ein paar Zahlen konfrontieren, lieber Marc.
Machst du mir Vorhalt?
Genau. Also, leg los. Ich wäre eigentlich auch gerne Staatsanwalt geworden. Also, schau mal da, der Vorhalt 1. Da geht es um Einvernahmen vor Erlass vom Strafbefehl.
Ja, genau.
Da haben wir Einvernahmen durch die Polizei, durch die Staatsanwaltschaft oder keine Einvernahmen.
Genau.
Aufgeschlüsselt nach Kantonen.
Genau, also vielleicht mal vorab, was haben wir überhaupt gemacht? Oder wir haben einerseits Strafbefehlsdaten von der ganzen Schweiz über die BFS-Daten angeschaut. Und dann haben wir aber auch 4 Kantone, die sich bereit erklärt haben, uns Zugang zu geben zu ihren Archiv, haben wir ein bisschen genauer dürfen anschauen. Und das sind St. Gallen, Bern, Zürich und Neuchâtel gewesen. Und dort haben wir dann einfach noch zahlreiche weitere Parameter dann können erheben, eben wie Verteidigungsquote oder eben Einvernahmen. Aber das ist der Grund, warum wir die 4 Kantone haben. Und jetzt vielleicht einmal zu diesen Zahlen. Also worum geht es? Oder Einvernahmen vom Strafbefehl. Da geht es um die Frage, was ist eigentlich die faktische Basis von einem Strafbefehl? Oder? Das ist in ganz vielen Fällen sind das tatsächlich einfach Einvernahmen mit den Personen, die das dann oft einfach zugestehen oder teilweise zugestehen. Andere Möglichkeiten wären, dass es objektive Beweise wie, was weiß ich, Radarfotos oder so Geschichten gibt. Aber in den Fällen, wo sich das auf Einvernahmen gestützt hat, haben wir jetzt herausgefunden, dass es über das Ganze gesehen, im Schnitt in den Kantonen, die wir untersucht haben, in 65% der Fälle hat es eine Einvernahme durch die Polizei gegeben. Also in 2/3 der Fälle ist am Anfang des Verfahrens quasi hat ein Polizist, Polizistin mit dem Beschuldigten geredet und das hat man dann als Grundlage genommen. Unter anderem vielleicht auch noch weitere Einvernahmen, das weiß ich nicht, aber mindestens eine solche polizeiliche Einvernahme hat es gegeben. Dann kann man als weiteres schauen, hat es auch eine Einvernahme vom Staatsanwalt, von der Staatsanwältin gegeben, vor Strafbefehlserlass.
Darf ich schnell das erklären, dass die Behörde, die den Strafbefehl erlaubt, das ist die Staatsanwaltschaft.
Genau.
Und die Frage ist, ob die Person, die das quasi erlaubt hat, das Urteil, hat die selber die beschuldigte Person auch noch
gehört? Genau, das ist der ganz, ganz zentrale Punkt, oder? Also, wenn man es in einem grösseren Rahmen, jetzt mal von der Europäischen Menschenrechtskonvention her denkt, oder? Ist natürlich das Bild vom Strafverfahren, wo den, Vätern von der EMK vor Augen gestanden ist, dort ist es wirklich darum gegangen, klar, man kommt vor Gericht, es wird einem gesagt, von der Staatsanwaltschaft, hey, das ist unsere Anklage, das wird einem vorgeworfen, man wird nochmal befragt und dann, gibt's ein Urteil vom Gericht und das Gericht sagt dann, zu was man verurteilt wird. Oder? Und der Kontakt, die Form von persönlichem Kontakt, dass man vorhat von den Personen, die einem tatsächlich verurteilen, jetzt im Fall vom Gericht, auch vom Gericht angehört wird, oder der Fall, der ist im Strafbefehlsverfahren eben bei weitem nicht immer gegeben.
Sagen wir Zahlen.
On aggregate, also zusammen im Schnitt von den Kantonen, die wir untersucht haben, sind es 8,3% von der Staatsanwälte, die Einvernahmen machen, bevor sie Strafbefehl erlassen. Oder man kann es auch dann insgesamt sagen, in 30% der Verfahren hat es weder eine Einvernahme durch die Polizei noch eine Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft gegeben. Also das sind, dort hat man komplett entweder nur auf objektive Beweise oder auf polizeiliche Rapporte oder solche Sachen abgestellt.
Wenn man jetzt die 4 Kantone anschaut, die du da hast dürfen reinschauen, gibt es ja einen Kanton, wo man wirklich muss sagen, ist ein schwarzes Schaf.
Ja, ich würde jetzt ehrlicherweise nicht von einem schwarzen Schaf reden, einfach darum nicht, weil, oder das ist ja nur ein Ausschnitt, also die 4 Kantone, das sind 4 von 26 Kantonen, oder das mag sein, dass das die 4 besten sind in der Schweiz, oder, und alle anderen noch schlimmer.
Also, wenn es einer von den 4 besten ist und du nur 1,9% Befragungen durch die Staatsanwaltschaft hast,
ja, das ist so. Also eben, du sprichst konkret auf den Kanton Bern an, oder?
Genau. Also da haben wir ganz wenig polizeiliche Befragungen mit Abstand am tiefsten und bei der Staatsanwaltschaft ist es nochmal traurig wenig.
Hey, wir haben das intensiv mit den Berner diskutiert. Jetzt gerade bei der Polizei ist es einfach so gewesen, dass die schon in mehr als den 39% der Fälle Kontakt gehabt haben zwischen der Polizei und einen Beschuldigten, aber das halt nicht in Gestalt von einer verwertbaren Einvernahme mit Hinweis auf die Rechte gemacht haben, sondern das ist dann so in den Akten gewesen als einfach ein polizeilicher Wahrnehmungsbericht, oder? Und da haben wir uns dann einfach auf den Standpunkt gestellt, das hat halt nicht die Flughöhe von einer verwertbaren Einvernahme und darum haben wir es nicht als Einvernahme gezählt, oder? Und Berner haben sich auf den Standpunkt gestellt, dass ihr Obergericht das bis jetzt so akzeptiert haben und dass darum die Einvernahmequote höher ist. Also da sind wir am Debattieren gewesen, aber ich finde das vertretbar, so wie wir das erhoben haben.
Es ist nicht eine strafprozessual verwertbare Form.
Das ist unser Argument gewesen, genau. Okay, also ja. Ich glaube, ich würde lieber einfach auf die 8,3% schauen. Oder? Das heisst eigentlich, das finde ich eine spannende Zahl. Oder? Also 8,3% von den Strafbefehlsverfahren, also wo eine Einvernahme stattfindet von der Staatsanwaltschaft vor Erlass. Oder? Das heisst, anders formuliert, in 9 von 10 Fällen findet vor Erlass vom Strafbefehl findet keine Einvernahme statt. Jetzt, wenn man das der Staatsanwalt so sagt, dann sagen sie, ja, das stimmt, oder? Das machen wir aus Effizienzgründen so. Wir schauen einfach mal, kann das so erledigt werden? Wenn es akzeptiert wird, ist gut, oder? Und wenn der Beschuldigte ja eine Einvernahme will, dann kann er ja Einspruch machen, oder? Dann gibt's, dann kommt das zurück zu der Staatsanwältin und dann kann die ihn vorladen und kann mit ihm eine Einvernahme machen.
Das ist ja schon krass, dass man gerade in dem sensitiven Bereich von einer Hohlschuld ausgeht. Aber lass uns mal, ich habe da einen weiteren Vorhalt an dich. Da haben wir die Tour, Verfahrenstour bis zum Erlass von einem Strafbefehl.
Ja. Eben, also das ist eine, finde ich, eine von den erfreulichsten Erkenntnissen, die wir gemacht haben in unserem Nationalfondsprojekt. Oder da sieht man, dass mehr als die Hälfte von den Verfahren nach sicher mal halben Jahr, in gewissen Kantonen sogar nach 3 Monaten erledigt ist. Oder? Also das heisst, man hat relativ zügig, nachdem ein Verfahren eröffnet worden ist, nachdem man den Kontakt mit der Polizei gehabt hat, hat die beschuldigte Person Gewissheit darüber, wie das Ganze behandelt wird. Und das würde ich jetzt sagen, ist ein sehr positiver Punkt. Oder auch unter präventiven Überlegungen angeschaut, finde ich das gut.
Dann hätte ich da weitere Zahlen. Mhm. Da geht es darum, um die Verteidigung. Das ist ja auch im letzten Podcast kurz Thema gewesen.
Also da ist die Frage gewesen, wie sind Personen, die in einem Strafbefehlsverfahren oder in einem Verfahren, wo mit einem Strafbefehl abgeschlossen wird, wie sind die verteidigt? Und da haben wir herausgefunden, dass in 92% der Fälle keine Verteidigung gegeben ist. In insgesamt 8% der Fälle, also die übrigen Fälle, hat es eine Verteidigung gehabt. Von denen sind 6% privat verteidigt und 2% haben eine amtliche Verteidigung gehabt. Ich glaube, was man nicht aus diesen Zahlen kann oder darf lesen, ist, dass der Vorwurf an die Staatsanwaltschaft ist, dass da in systematisch Verteidigungsrecht nicht gewährt wird. Gerade in diesen Einvernahmen wird systematisch immer darauf hingewiesen, auf das Recht, dass man sich verteidigen lassen darf. Also die Personen, die meisten wissen das, dass sie das können machen. Aber sehr viele halten es für eine gute Idee, das nicht zu machen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Kritik an euch Verteidiger, oder? Viele denken, sie brauchen euch nicht, sie könnten das auch ohne euch machen, oder?
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob das eine Kritik an die Verteidigung ist, sondern letztlich ist es darum, man will sich nicht verdächtig machen und hat das Gefühl, wenn ich mein Recht wahrnehme, mache ich mich verdächtig. Mhm. Es liegt vielleicht auch an der Geschichte von der Verteidigung in der Schweiz.
Okay, das musst du mir erklären, das finde ich spannend.
Der Anwalt von der ersten Stunde gibt es ja noch nicht sehr lange, das gibt es seit 2011.
Genau, ja.
Und vorher war ja ganz klar, bei der Polizei hat die Verteidigung nichts zu suchen. Mhm. Und das natürlich immer auch vor dem Hintergrund, wo man den Leuten auch verstehen gibt und auch heute impliziert, hey, also wenn du ja nichts zu verheimlichen hast, warum sollst du einen Verteidiger beiziehen?
Macht man das wirklich noch? Ich habe jetzt so gehört, gerade bei der Polizei hier in Zürich ist es eigentlich ein völliger Standard momentan, sie werden Verteidiger, dann holt man einen.
Ja, muss man eigentlich an sich. Mhm. Aber es passiert ja immer wieder, dass man es versucht auszureden. Mhm. Wobei ich das natürlich nur vom Hörensagen kann sagen, weil ich bin ja in diesem Moment eben gerade nicht dabei.
Okay.
Und weißt du, wie du belehrst, du kannst schon deine Rechte abrettern. Mhm. Aber kommt es auch wirklich an und was wird auch wirklich verstanden? Das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
Das habe ich mega spannend gefunden. Teilweise haben wir ziemlich genau angeschaut, wie sind die Aufklärungstexte, oder? Und ich habe so vordruckte oder auch viele Protokolle gesehen von den Kantonen, wo gestanden ist, eben, sie haben das Recht, jederzeit den Anwalt beizuziehen. Und wenn sie keine Mittel haben, und das nicht ein ganz bagatellhafter Fall ist, kann ihnen der vom Staat gestellt werden. Und dann ist die Frage, haben sie das verstanden? Oder? Und dann haben die meisten gesagt, ja, oder? Aber man kann natürlich auch sagen, ja, die eigentliche Frage ist, wenn sie von diesem Recht Gebrauch machen, oder? Also, wenn sie einen Anwalt, oder? Und dort, das habe ich recht spannend gefunden, oder? Wie das strukturiert ist, oder? Weil je nachdem, wie die Frage dann gestellt ist, oder? Nimmt das dann ganz eine andere, nimmt das eine ganz andere Wendung, oder?
Ja, ja, es wird so abgerätet und dann wird einfach gerade mal weitergegangen im Sinn, wir gehen eh davon aus, dass sie das nicht wollen. Weil das haben sie ja nicht nötig, sie sind ja unschuldig. Also, das lässt man ja so ein bisschen durchblicken.
Das erscheint zumindest nicht in den Protokollen, oder? Das weiss ich auch nicht, ob das so passiert. Aber was ich schon auch noch spannend gefunden habe, und da haben wir auch lange mit Staatsanwälten vor Ort, die haben wir dann oft auf den Amtsstellen getroffen, haben auch mit denen geredet, oder? Etwas, was ich spannend gefunden habe in den Einvernahmeprotokollen, ist gesehen, dass oft auch darauf hingewiesen worden ist, auf die Kosten von der Verteidigung.
Ja, ja, oder? Das ist also auch so ein Streitpunkt.
Dass gesagt wird, ja, sie haben das Recht, eine Verteidigung beizuziehen auf ihre eigenen Kosten. Oder? Und dann haben die Staatsanwälte zu Recht gesagt, ja, das ist transparente Kommunikation. Also wir sagen ihnen, dass sie das müssen zahlen nachher, oder? Aber das hat natürlich schon auch einen gewissen dissuasiven Effekt, oder? Dann hat man, dann sieht man das vielleicht vor Augen, okay, da droht mir Ungemach in Gestalt von hohen Arbeitshonorarrechnungen, oder? Und das habe ich schon auch noch speziell gefunden, oder? Da müsste man sich vielleicht auch mal überlegen, wie man das gescheit kann formulieren, so dass es nicht einen beeinflussenden Effekt hat, oder?
Ja, und auch die Frage, haben Sie das verstanden? Ich möchte die Person sehen, die auf eine Frage sagt, nein, ich habe es nicht verstanden, ich bin viel zu blöd. Also du weißt, das ist ja auch eine sehr ungerechte Frage.
Das ist wirklich spannend. Ich habe mal den Sohn von Freunden von mir in Basel als Vertrauensperson auf die Juga, auf die Jugendstaatsanwaltschaft in Basel-Stadt begleitet. Dort hat der Jugendstaatsanwalt hat das mega spannend gemacht. Er hat über die Rechte aufgeklärt und dann hat er den Sohn von der Bekannten von mir auffordert, in seinen eigenen Worten das nochmal zusammenzufassen. Oder? Und das war recht spannend gewesen, oder? Weil dann merkst du natürlich, ob es jemand verstanden hat, wenn er in eigenen Worten muss wiedergeben muss, was die Aufklärung beinhaltet hat. Oder? Und vielleicht wäre das eine spannende oder gute Art und Weise, zum checken, ob die Message wirklich angekommen ist.
Es ist auch aus der Praxis berichtet. Das macht jeder ein bisschen anders. Mhm. Es gibt Leute, die machen zu gut, ganz einfache Sprache, fragen dann sogar vielleicht, haben sie es verstanden, an was genau haben sie verstanden, gehen wirklich in eine Kommunikation und stellen das sicher und andere retten es einfach ab, lesen es vor.
Ja.
Und dann wird wahrscheinlich nicht viel hängen bleiben.
Eben, das sind alles Sachen, wo ich extrem spannend fände, zum genau untersuchen, oder? Aber das sind natürlich Sachen, die du aufgrund von der bloßen Einvernahmeprotokoll siehst das nicht. Oder dort steht einfach der Text, oder? Und dann kannst du allenfalls schauen, eben, so Sachen wie, haben Sie das verstanden, dass das die Folgefrage ist und nicht möchten Sie einen Anwalt? Das siehst du noch, oder? Aber wie die Kommunikation genau abgelaufen ist, das kannst du natürlich nicht rekonstruieren, ja.
Dann haben wir da noch Zahlen betreffend Zustellung vom Strafbefehl.
Ja, genau. Ja, da haben wir ja im vorherigen Podcast schon ein bisschen darüber diskutiert, oder, wie das ist. Wir haben bei den untersuchten Kantonen festgestellt, dass in 78% von den Fällen erfolgt Zustellung via Post. Und zwar via eingeschriebenem Brief als Gerichtsurkunde mit Zustellungsnachweis. Zumindest die Kantone, die wir jetzt für Verbrechen und Vergehen untersucht haben, dort ist es zumindest in einer ersten Phase immer mit eingeschriebenem Brief und Zustellungsnachweis ist es zugesendet worden. Oder, und dann, je nachdem, wenn das nicht abgeholt worden ist oder wenn dann die Abholfrist abgelaufen war, oder, dann hat man es noch hinterher geschickt via B-Post. Oder? Und dort haben wir dann ab und zu auch gesehen, oder, da kann man auch darüber diskutieren, dass die B-Post-Zustellung dann so erfolgt ist, dass quasi die Einsprachefrist schon abgelaufen war, oder, und dass man dann so ein Problem hatte, dass dort, wo sie die Leute dann tatsächlich erfahren haben über den B-Post-Brief, oder, dass dann schon die Spur war, zum Einspruch erheben. Oder, und dort ist man dann natürlich darauf angewiesen, dass man eine kulante Staatsanwaltschaft hat, wo wenn man den Einspruch erhebt, auch bereit ist, eine Frist für die Herstellung zu machen oder einfach zu sagen, hey, im ersten Fall ist die Zustellung tatsächlich nicht erfolgt und darum hat das nicht verlaufen, die Einsprachefrist.
Also die Einsprachefrist ist 10 Tage.
Ja.
Lass uns doch im nächsten Podcast mal schauen, wie es weitergeht, wenn man Einsprache erhoben hat.
Mache ich sehr gerne.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaut doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Und jetzt schnappt ihr doch einen Kaffee, einen verdammt guten Kaffee, wie der Agent Cooper sagen würde, und viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.